Deutschlandfunk, Information und Musik.
Auch und gerade in einem unkonventionellen Weihnachten braucht es kulinarische Konventionen. Zum Beispiel den traditionellen Gänsebraten. Der hat ja seinen Ursprung vermutlich schon im Römischen Reich, wo Gänse eben hochgeachtete Tiere waren. Was ist mit dieser Achtung passiert, wenn die meisten Fleisch im Supermarkt kaufen, für wenig Geld, aufs Gramm genau abgepackt? Zum Metzger geht kaum noch jemand und genau das ist ein Problem, meint der Journalist Klaus Reichert. In seinem Buch »Fleisch ist mir nicht Wurst« beschreibt er, wie er in der elterlichen Metzgerei aufgewachsen ist, mit seinem Bruder Verstecken gespielt hat zwischen Schweinehälften. Solche seltenen Einblicke in das Metzgereileben gewährt er auch in »Die Welt von hinter der Fleischtheke«, dem Podcast, den er mit seinem Bruder macht. Wie kann man Fleisch heute noch bewusst essen und genießen? Geht das überhaupt angesichts von Massenproduktion und Tierleid? Darüber habe ich mit Klaus Reichert gesprochen und ihn eingangs gefragt. Sie sind ja in einer Metzgerfamilie aufgewachsen. Sie waren jeden Tag von Fleisch umgeben. Wie haben Sie denn Fleisch wertschätzen gelernt?
Indem man den Leuten den ganzen Tag bei der Arbeit zuschaut. Sie müssen sich vorstellen, bei uns wurden morgens die halben Schweinehälften angeliefert, geviertelte Rinderhälften. Und dann hat mein Vater und die Gesellen haben das zerlegt, auseinandergeschnitten und so verarbeitet, dass Wurst draus gemacht werden konnte. Und ich habe meinem Vater dazu geschaut, mit welcher großen Leidenschaft und Liebe er das getan hat. Sie müssen sich das so vorstellen, der hat in seiner Wurstküche gestanden und hat da tatsächlich Wurst, Fleischwurst, Frankfurter Würstchen, all das hergestellt. Mit seinen eigenen Händen, ne, hat das bewusst dann in seine Metzgerei nach vorne getragen, hat es an Leute verkauft, die er kannte. Und diese Leute haben natürlich genau drauf geguckt, was macht der Willi da? Willi Reichert ist sein Name gewesen. Und er hat direkt so das Feedback der Leute bekommen auf das, was er tat. Und das ist heute komplett verloren gegangen, dass wir wissen, erstens, ein Tier stirbt. Damit geht's los. Ne? Das ist, dieser Kreislauf ist komplett unterbrochen. Zweitens, da ist jemand, der sehr sorgfältig und sehr gewissenhaft mit dem Fleisch umgeht und was sehr Gutes, was Wohlschmeckendes produziert. Und mein Vater hat sehr, sehr gute Feedbacks der Leute bekommen. Die haben ihn geliebt in seiner Art, auch das zu erklären und ihn zu verkaufen. Und das war eine große Verantwortung für ihn, weil er wollte diese Menschen nicht enttäuschen.
Sie haben jetzt gerade beschrieben, genau, man muss anerkennen, dass ein Tier stirbt. In dem Buch beschreiben Sie, wie Sie zum ersten Mal ein Tier geschlachtet haben. Was meinen Sie, sollte man selbst erlebt haben, wie so ein Tier stirbt, um Fleisch wirklich bewusst essen zu können?
Ich war 5 Jahre alt, als ich das erste Mal beim Schlachten dabei war, auf einem Bauernhof in Hohenlohe. Da kommt meine Familie her und ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich stand auf diesem Hof und dann wurde ein Schwein rausgetrieben und ich fand das erstmal ganz interessant, dem Schwein so von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen als kleiner Junge. Und mein Vater hat dieses Schwein mit einem Beil erschlagen, also mit der Rückseite des Beils. Und dieses Geräusch, was dabei entstanden ist, ist mir in Mark und Bein eingedrungen. Es war wirklich, heute würde man sagen, traumatisierend. Und ich würde meinem Vater heute vorwerfen, dass er mich nicht darauf vorbereitet hat, was da passiert. Das hätte er tun sollen. Aber ich kann ihm natürlich nicht vorwerfen, dass er dieses Tier getötet hat, weil wir müssen die Tiere töten. Wir tun das auch jeden Tag, 100.000-fach. Wir futtern jedes Jahr 55 Millionen Schweine allein hier in Deutschland. Und diese Tiere müssen geschlachtet werden. Und wir müssen da einfach wieder näher ran. Eine Forderung, übrigens nicht nur von mir, sondern mein Bruder Thomas Reichert, der ist ja heutzutage der Haxenreicher, der führt diese Metzgerei, die es nach wie vor gibt, in Frankfurt Höchst in dritter Generation. Er ist da näher dran und von ihm weiß ich das alles. Wir reden da oft drüber. Er sagt zu mir, eigentlich müssten wir einen Besuch im Schlachthof auf den Stundenplan setzen, dass Jugendliche, die 14, 15 Jahre alt werden, dabei sind, wenn ein Tier geschlachtet wird. Weil das vergisst man sein Leben lang nicht mehr. Und man denkt vielleicht jedes Mal, wenn man ein saftiges Steak auf dem Teller hat, an diesen Moment. Das Problem ist, es gibt überhaupt nicht mehr so viele Schlachthöfe. Wir haben aus dem Schlachten und dem Metzgerhandwerk eine Industrie gemacht. Heute ist es so, dass sowieso nur noch 20% der Fleisch und Wurst, die wir essen, von Metzgern kommen. Der Rest ist tatsächlich industriell hergestellt worden und wird über die Supermärkte einfach verkauft. Und da ist natürlich diese Wertschöpfungskette krass unterbrochen. Das heißt, sie haben das Fleisch und Wurst in bunten Verpackungen und nichts erinnert mehr daran, dass dafür mal ein Tier gestorben ist.
Die Forderung von Ihnen, dass Sie sagen, wir sollen nicht auf Fleisch verzichten, sondern respektvoll Fleisch konsumieren. Wie geht das denn, wenn wir Fleischpreise sehen von teilweise 2-3 Euro und wissen, dass ein Großteil eben in dieser Massenproduktion hergestellt wird?
Das ist eine gute Frage und ich könnte Sie jetzt verweisen an die Industrie und sag, fragen die doch die, wie diese Preise entstehen, aber ich will auch darauf eine Antwort geben, weil eigentlich schreibe ich aus der Perspektive der Metzger. Und da werden Sie diese Preise nicht finden, weil letztendlich die ganzen Herstellungsprozesse manuell sind. Das heißt, die Leute produzieren das zum Großteil selbst, was sie verkaufen. Und da können sie nicht so günstig verkaufen. Außerdem, die Metzger wären bescheuert, wenn sie so billig Fleisch anbieten würden, weil letztendlich das auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, zu wissen, wo die Tiere herkommen. Mein Bruder weiß genau, die Tiere meines Bruders, das Großvieh, die Rinder sind Charolais-Rinder, die wachsen ja ganz in der Nähe auf, in der Eifel und auf einer riesigen Wiese, die werden nur frei gehalten. Die Schweine kommen aus dem Hohen Loschen, schwäbisch-hällische Landschweine. Das müssen Sie als Metzger den Leuten zeigen und dann sind die Leute auch bereit, teurere Preise zu bezahlen.
Wie kommen wir denn dahin, dass wieder mehr Menschen in eine Metzgerei gehen tatsächlich? Also, weil wenn ich Ihnen so zuhöre, dann frage ich mich, ja, das klingt schon ganz gut, aber verklären oder romantisieren Sie diese Metzgerei-Perspektive nicht auch ein bisschen, wenn man eben weiß, dass fast 60% des Fleisches aus Massenproduktion, zum Beispiel von Tönnies und anderen, kommen?
Na klar, wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Also 80% der Schlachtungen finden in 10 großen Schlachthöfen statt und das sind halt Tönnies, wir und wie sie alle heißen. Also wir brauchen mehr Metzgereien, wir brauchen mehr Schlachthöfe, wir brauchen mehr kleine Schlachthöfe. Das muss regionalisiert werden, sehen Sie, das ist doch auch ganz interessant. Wir reden die ganze Zeit über regionale Produkte. Sie wohnen wahrscheinlich in der Nähe von Köln. Wissen Sie denn, wo da ein Schlachthof ist?
Nee, aber ich bin ja auch Vegetarierin.
Ach so, ja gut, aber vielleicht könnten Sie mal nachschauen, ob es gibt natürlich in Köln auch einen Schlachthof. Also wir brauchen mehr regionale Schlachthöfe. Warum brauchen wir die? Einfach damit sichtbar wird, wo die Tiere geschlachtet werden. Nicht irgendwo in der Pampa beim Tönnies, sondern direkt vor der Haustür, dass die Transporte werden gesehen, was da passiert wird gesehen. Mein Bruder sagt, die Chefs der Schlachthöfe sollten Beamte sein. Alles, was da drunter ist, kann ja letztendlich privatisiert sein. Aber die Oberaufsicht muss ein Beamter haben. Wir haben da eine Industrie drauf. Ausgemacht. Und das müssen wir in irgendeiner Form wieder zurückbauen, zumindest auf eine gewisse Art und Weise, dass wir diese Art von Massentierhaltung und diese Art von Massenproduktion, wie wir sie im Moment haben, nicht weiterführen.
Hieß aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man am Ende mehr Geld ausgeben sollte und im Zweifel weniger Fleisch isst, dafür besseres Fleisch, also höhere Qualität bekommt. Heißt das dann möglicherweise, dass wir zum Sonntagsbraten zurückkehren müssen und uns sonst vegetarisch und vegan ernähren?
Ist es uns mit dem Sonntagsbraten damals eigentlich besser gegangen? Das ist auch eine interessante Frage. Ich habe das natürlich meinem Bruder auch mal so erklärt, habe gesagt, ja, komm, mach das Fleisch teurer, lass die Leute weniger Fleisch essen und dann geht's uns allen besser. Sagt er, da zuckt er die Achseln hoch und sagt, ist das tatsächlich so? Ist vor 60, 70 Jahren es den Leuten, als es nur den Sonntagsbraten tatsächlich besser gegangen? Hätten die Leute, wenn sie damals die Wahl gehabt hätten, mehr Fleisch zu essen, hätten sie nicht auch mehr Fleisch gegessen? Das ist auch ein Gedanke, den man mal denken muss, auch wenn es vielleicht Vegetariern und Veganern wehtut, dass wir gesünder leben, dass wir eine höhere Lebenserwartung haben und all die Dinge, die Vegetarier erzählen, dass das so viel gesünder wäre, sorry, das erlebe ich anders und das geben auch die Zahlen letztendlich nicht her. Lassen Sie mich bitte noch eins zum Thema Vegetarier und Veganer sagen. Ich habe großen Respekt davor und ich finde das wirklich gut, dass die Leute sich Gedanken über ihr Essen machen und dann eine bewusste Entscheidung gegen Fleisch fällen. Davor habe ich einen Heidenrespekt. Und ich finde, wenn die Leute genauso bewusst sich für Fleisch entscheiden würden und sich darüber Gedanken machen, wo kommt es her, wie sind die Tiere aufgewachsen, was liegt da eigentlich auf meinem Teller und was ist nötig, dass das auf meinen Teller kommt, dann finde ich, wäre schon eine Menge gewonnen.
Sie sagen, Tiere müssen geschlachtet werden und wir sollen uns aber auch daran erinnern, wie sie geschlachtet werden, um eben bewusster Fleisch konsumieren zu können. Das sehen einige natürlich anders, also unter anderem Vereine und Tierethiker. Ich denke da zum Beispiel an Bernd Ladwig, der eben sagt, dass Tiere millionenfach sterben müssen und auch vorher ja offensichtlich leiden. Für unsere Zwecke, das ist moralisch überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen, weil zum Beispiel Schweine nicht weniger intelligent sind als jetzt ein Hund oder eine Katze. Und Sie schreiben in Ihrem Buch aber sehr pointiert, ja, Tierwohl interessiert, wenn es wirklich um die Wurst geht, keine Sau. Und ich frage mich, ist das wirklich ein Fazit oder ist das nur eine Ausrede, um guten Gewissens einfach weiter Fleisch essen zu können und sich nicht mit den Tierrechtsverletzungen auseinanderzusetzen?
Naja, man muss bei den Tierrechtsverletzungen auch Einschränkungen machen. Ich würde mal sagen, es ist keine Ausrede, weil ich brauche keine Ausrede. um Fleisch zu essen. Damit fängt es mal an. Das heißt, die Leute, die diese Thesen vertreten, sind in einer krassen Minderheit. Die meisten Leute wollen Fleisch essen und sie tun das. Und ich fordere, dass man darüber nachdenkt, dass man Respekt vor den Tieren hat, dass man sie besser hält, dass man anders damit umgeht. Darauf zu verzichten, halte ich für kompletten Blödsinn, weil es liegt in unserer Natur und ist Teil unserer Kultur, Fleisch zu essen. Und diese ganzen Forschungen, die stattfinden, ich finde das alles hochinteressant. Aber ich gehe da auch den letzten Schritt einfach nicht mehr mit. Diese Gleichsetzung, was das Spüren, das Gefühlen und diese ganzen Dinge von Tieren angeht, ich muss sagen, für mich ist das alles nicht überzeugend.
Wenn Sie jetzt auch sagen, das liegt in meiner Natur und meiner Kultur, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch so, dann kann man ja durchaus auch auf neuere Forschungsergebnisse verweisen, wo eben gesagt wird, dass tierische Nahrungsmittel nicht notwendigerweise ein zentraler Bestandteil der Ernährung waren. Also ist das nicht letztlich auch einfach eine Gewohnheit, die man ändern könnte, ne?
Sehe ich auch anders. Also ich gehe sogar so weit, dass ich sage, an der Wiege der Menschheit stand ein Metzger. Sehen Sie, stellen Sie sich vor, Frau Rode, Sie ziehen mit Ihrer Verwandtschaft und Ihren Freunden vor 100.000 Jahren durch die Steppe und Sie erlegen ein Tier, weil das unsere Vorfahren Jäger und Sammler waren, das wird keiner bestreiten. Nun ist es so, dass das nicht nur Menschen machen, sondern das machen auch andere Tiere, nur die Tiere gehen anders vor. Die Tiere töten einander, beißen dreimal ab, bis sie satt sind und lassen den Rest dann liegen. Wir Menschen haben Folgendes gemacht. Wir haben irgendwann gelernt, das ganze Tier, was wir töten, zu verwerten. Das heißt, wir schneiden es auseinander, wir essen die unterschiedlichen Teile, wir kleiden uns mit den Fellen, wir nutzen im Grunde all das, was die Ressource Tier uns zur Verfügung gestellt hat. Das hat uns einen evolutionären Vorteil beschert. Nicht nur die Proteine, die unser Gehirn haben wachsen lassen und diese ganzen Dinge. Ich meine was ganz anderes. Ich meine kulturell. Es ist ein Vorteil, wenn man nicht jeden Tag auf die Jagd gehen muss, wenn man Vorratshaltung betreiben kann. Und das heißt, das jetzt einfach wegzuwischen und zu sagen, okay, natürlich kann man sich vegetarisch oder vegan ernähren und braucht dann irgendwelche Ernährungszusätze. Man kann das machen. Aber ich glaube, dass in uns drinne evolutionär ein ganz anderer Film abläuft.
Das sagt der Radiomoderator Klaus Reichert. Wir haben darüber gesprochen, wie man angesichts von Massenproduktion und Tierleid bewusst Fleisch essen kann. Und das führt er auch aus in seinem neuen Buch »Fleisch ist mir nicht Wurst«.